Ja, liebe Brüder und Schwestern, herzlichen Dank für die Einladung. Es sind ja, wenn ich mich richtig erinnere, 5 Monate her seit der Einweihung. Und 5 Veranstaltungen sind auch angesetzt jetzt über die Passions- und Ostertage. Vielen Dank. Meine Frau und Kinder konnten mitkommen. Wir sind da auch dem Herrn sehr dankbar, da wir uns auch wochenlang mit Grippe rumschlagen mussten. Und auch heute sind wir ohne Stau, trotz vieler Staumeldungen zu euch gekommen, durch das Herrn geleitet. Es war zwar immer Stau angesagt, aber als wir kamen, hatte er sich schon wieder aufgelöst. Das war also erstaunlich. Wir hatten aber auch wirklich drum gebetet. Ja, nun hat Bruder Esslinger sehr lange Lesungen herausgesucht. Deshalb haben wir es auch am Anfang schon aufgeteilt. Und wir haben heute ein Thema, das nun sehr herausfordernd ist. Die nächsten Tage wird es dann stärker um das Leiden und den Sieg unseres Herrn Jesus gehen. Heute ist das Thema wahre und falsche Frömmigkeit. Und da wollen wir lesen nun das Kapitel Matthäus 23. Matthäus 23. Und es ist gut, wenn wir das einmal im Zusammenhang hören. Die sicherlich härteste Rede unseres Herrn Jesus. Und das ist die letzte Rede, die er öffentlich gehalten hat zu den Menschen seiner Zeit. Alles, was danach noch kommt, Matthäus 24, 25, das ist an die Jünger gerichtet. Aber hier spricht er nun zum Volk, zu den Führern, vor allem auch zu den religiösen Führern seiner Zeit. Was hat er denen zu sagen? Es ist schockierend, wenn wir das hören. Da steht zunächst einmal an die Jünger gerichtet und dann kommt die Anrede an die Pharisäer, Schriftgelehrten und Führer. Matthäus 23, da redete Jesus zu dem Volk und zu seinen Jüngern und sprach, auf des Moses Stuhl sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht tun. Sie sagen's wohl und tun's nicht. Sie binden schwere Bürden und legen sie den Menschen auf den Hals. Aber sie selbst wollen sie nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke aber tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten an ihren Kleidern groß. Sie sitzen gerne oben an bei Tisch und in den Synagogen und haben's gerne, dass sie gegrüßt werden auf dem Markt und von den Menschen Rabbi genannt werden. Aber ihr sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Und ihr sollt niemand euren Vater heißen auf Erden, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Und ihr sollt euch nicht Lehrer nennen lassen, denn einer ist euer Lehrer, Christus. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht. Soweit spricht der Herr nun zu allem Volk und zu seinen Jüngern. Und nun spricht er direkt die Gruppierungen an, die hier nun hauptsächlich gemeint sind. Und zwar Vers 13. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließet vor den Menschen. Ihr geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hineingehen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, die ihr der Witwen Häuser fresset und verrichtet zum Schein lange Gebete. Darum werdet ihr ein desto schwereres Urteil empfangen. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr Land und Meer durchzieht, damit ihr einen Judengenossen gewinnt. Und wenn er es geworden ist, macht ihr aus ihm ein Kind der Hölle, zwiefältig mehr als ihr seid. Wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wenn einer schwört bei dem Tempel, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Gold am Tempel, das bindet. Ihr Narren und Blinden, was ist größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Oder wenn einer schwört bei dem Altar, das gilt nicht. Wenn aber einer schwört bei dem Opfer, das darauf ist, das bindet. Ihr Blinden, was ist größer, das Opfer oder der Altar, der das Opfer heiligt? Darum, wer da schwört bei dem Altar, der schwört bei demselben und bei allem, was darauf ist. Und wer da schwört bei dem Tempel, der schwört bei demselben und bei dem, der darin wohnt, also bei Gott. Und wer da schwört bei dem Himmel, der schwört bei dem Thron Gottes und bei dem, der darauf sitzt, bei Gott. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr verzehntet Minze, Dill und Kümmel und lasst dahinten das Wichtigste im Gesetz, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Dies sollte man tun und jenes nicht lassen. ihr blinden Führer, die ihr Mücken seid und Kamele verschluckt. Seid im Sinn eines Seiers, eines Siebs gemeint. Die ihr Mücken seihet und Kamele verschluckt. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln auswendig reinhaltet, inwendig aber sind sie voll Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zum Ersten, was inwendig im Becher ist, auf das auch das Auswendige rein werde. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid gleich wie die übertünchten Gräber, welche auswendig hübsch scheinen, aber inwendig sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber inwendig seid ihr voller Heuchelei und Übertretung. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Propheten Grabmäler baut und schmückt der gerechten Gräber und sprecht, wären wir zu unserer Väterzeit gewesen, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden an der Propheten Blut. So gebt ihr über euch selbst Zeugnis, dass ihr Kinder seid derer, die die Propheten getötet haben. Wohlan, erfüllet auch ihr das Maß eurer Väter, ihr Schlangen, ihr Otterngezüchte, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Darum siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte, und deren werdet ihr etliche töten und kreuzigen. Und etliche werdet ihr geißeln in euren Synagogen und werdet sie verfolgen von einer Stadt zu der anderen, auf dass über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, von dem Blut des gerechten Abel an, bis auf das Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, welchen ihr getötet habt zwischen Tempel und Altar. Wahrlich, ich sage euch, dass solches alles wird über dies Geschlecht kommen. Und nun kommt, was wir schon gehört haben, ich lese nicht mehr alles. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küchlein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Und dann kommt das Gericht, euer Haus soll Wüste gelassen werden. 70 nach Christus ist das dann eingetroffen. Und wir sehen, der Herr Jesus hat hier kein Blatt mehr vor den Mund genommen, wenn man es einmal so sagen darf. Er war bereit, hier die Wahrheit zu sagen, ungeschminkt, unverkürzt. Er war bereit, den Leidensweg zu gehen. Er wusste natürlich, was daraufhin kommen wird, nach dieser letzten und ja deutlichsten Rede. Und hat wirklich hier ihnen die reine Wahrheit ins Gesicht gesagt. Und das ist sicherlich sehr hart. Und wir wollen jetzt überhaupt nicht, liebe Geschwister, auf die Pharisäer und Schriftgelehrten der Zeit Jesu zeigen, sondern uns fragen, wo treffen denn diese Dinge vielleicht auch für uns zu? Ja? Denn die Pharisäer, was waren sie? Sie waren die beste Richtung im Judentum der Zeit Jesu. Es waren nicht die schlechtesten, es waren die besten, die frömmsten, die religiösesten Menschen, die wirklich, sage ich mal, die Absicht hatten, dem Gesetz Mose zu folgen. Wenn Jesus die Pharisäer verurteilt, verurteilt er den edelsten Teil des Volkes. Die Sadduzäer, das waren die Liberalen ihrer Zeit. Sie glaubten nicht an die Auferstehung, sie glaubten nicht an Engel. Auch mit diesen hat er Auseinandersetzungen geführt und haben auch die Apostel Auseinandersetzungen geführt. Aber die Pharisäer, das heißt zu Deutsch die Reinen, sie haben wirklich ja, versucht, das Gesetz zu halten. Aber was war ihr Problem? An anderer Stelle wird es deutlich gesagt im Neuen Testament, das Problem war die Heuchelei. Und die Heuchelei ist daraus erwachsen, dass sie Lasten auferlegt haben, anderen und vielleicht auch sich selber, die sie aber nicht halten konnten und die auch die anderen nicht halten konnten. Und das wird dann zur Heuchelei. Ich kann jetzt nicht alles auslegen. Das wäre alleine eine ganze Bibelwoche, lieber Bruder Esslinger, was du mir da für einen Text genannt hast. Aber deshalb habe ich mal versucht, systematisch das zusammenzufassen. Systematisch, jetzt nicht Vers für Vers, würde ich auch gerne jetzt auslegen, aber dass wir systematisch versuchen, Leitlinien herauszufinden in 4 Punkten. Was war die falsche Frömmigkeit zur Zeit Jesu? Das zweite, was ist die falsche Frömmigkeit in heutiger Zeit? Das dritte und entscheidende, wie sieht die echte Frömmigkeit aus? Wobei ich diesen Begriff Frömmigkeit an sich nicht so mag. Es geht um den echten, rettenden Glauben vielmehr, ja. Und das vierte, da möchte ich noch etwas lesen, wenn die Zeit reicht, von William MacDonald über echte und falsche Toleranz, was heute ja auch sehr wichtig ist. Also die falsche Frömmigkeit zur Zeit Jesu. Ich fasse einige Kernpunkte zusammen aus dem, was wir jetzt gehört haben. Falsche Frömmigkeit macht sich selber groß. Sie macht sich selber groß, größer als der Mensch selber ist, auch frömmer als man ist. Das Erste, was der Herr Jesus hier sagt, in Vers 2, die Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen auf dem Stuhl des Mose. Das ist das Katheder oder der Katheder, der Lehrstuhl. Es gibt auch in Rom ja die Verkündigungen ex cathedra, also vom Lehrstuhl herab. Ich will jetzt den Vergleich nicht unmittelbar ziehen, aber es klingt doch an. Dieser Stuhl, auf dem man dann sitzt, auf dem Stuhl Petri oder damals war es der Stuhl des Mose. Und das ist natürlich ein Lehrstuhl. Die Frage ist nur, verkündigt man dann auch das, was man auch selber hält? Stimmen Lehre und Leben überein? Das ist dann die Frage, um die es im Folgenden geht. Nun, sie verkündigen das Richtige durchaus, sagt der Herr Jesus, das überrascht uns vielleicht. In Vers 3 steht ja, alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Ja, er hat also zunächst einmal gesagt, also es ist nicht alles falsch. Sie lehren durchaus Richtige, sie verkündigen ja das Gesetz des Mose, den alten Bund, das alte Testament. Aber was ist das Problem? Nach ihren Werken sollt ihr nicht tun. Sie sagen es wohl und tun es nicht. Und auch der Apostel Paulus sagte einmal, er möchte nicht verwerflich werden, dass er etwas predigt, was er selber nicht tut. Deshalb ist auch mir persönlich wichtig, wenn ich das Wort Gottes verkündige, dass ich Gesetz und Evangelium verkündige. Wenn wir nur Gesetz verkündigen würden, würden wir und unsere Zuhörer zerbrechen darunter. Wir müssen das Evangelium verkündigen, die Gnade, das Erbarmen des Herrn. Weil wir können nicht aus eigener Kraft die Gebote halten, aber wir können es durch den Geist Gottes, der in uns wohnt, aus Gnaden. Nicht vollkommen, aber so, dass der Herr uns immer wieder lenkt und leitet und vor dem Bösen bewahren möchte. Wir werden morgen auch einiges hören über Sünde und Gnade und Gerechtigkeit. Also wir brauchen den Herrn Jesus, der am Kreuz stellvertretend für uns gestorben ist, der uns seine Gerechtigkeit, seine Reinheit, seine Fülle der Gnade schenkt. Ohne ihn wäre ich und wir alle verloren. Gott sei Dank gibt es Vergebung. Und es ist schlimm, wenn es Menschen gibt, die Sünde, die vergeben ist, immer wieder aufrechnen wollen und es dem anderen unter die Nase reiben. Habt ihr sowas auch schon erlebt? Und dann wird es oft noch übertrieben, dann werden Gerüchte hochgebauscht. Ich möchte jetzt nicht noch konkreter werden, aber vielleicht hat es jeder von uns schon mal erlebt. Das ist sicherlich das Unbiblischste, was es gibt. Wenn wir dem anderen, sage ich mal, vielleicht schon alte Sünden unter die Nase reiben, jedenfalls wenn Dinge vergeben sind, wenn sie bereinigt sind durch das Blut des Herrn, dann hat kein Mensch das Recht, diese Dinge wieder herauszufischen aus dem Meer der Gnade. Nun aber falsche Frömmigkeit. Sie macht sich selber groß. Und ein weiteres Kennzeichen in Vers 5, sie will gesehen werden. Falsche Frömmigkeit, die ist äußerlich. Die will gesehen werden von den Menschen. So heißt es ja in Vers 5, alle ihre Werke tun sie, damit sie von den Leuten gesehen werden. Gebetsriemen möglichst breit, die Quasten an den Kleidern groß. Das sind ja so äußere Zeichen im Judentum gewesen, dass man betet, da hat man Riemen und Quasten und all diese Dinge getragen. Heute tragen viele solche Gebetsschnüre mit sich oder im katholischen Bereich den Rosenkranz. Den gibt es übrigens auch, heißt dann nur anders, auch bei den Moslems, auch bei den Buddhisten oder Hindus. Die beten alle ihre Litaneien durch, ja. Aber der Herr Jesus sagt ja, es soll nicht plappern wie die Heiden, sondern es soll von Herzen kommen, direkt zu Gott gerichtet sein, eben auch im freien Gebet, keine ritualisierten Formeln, die wir sprechen sollen. Rituale, darauf kommen wir auch noch zurück. Aber gesehen werden wollen, Gebetsriemen, Gebetsschnüre, irgendwelche frommen Gewänder, große geistliche Kostüme, sage ich manchmal dazu, Kostümauftritt in manchen Veranstaltungen. Wir wollen jetzt nicht da alles abwerten, aber ich sage nur, das ist diese äußerliche Frömmigkeit, die Menschen beeindrucken wollen. Großartige Messen und Rituale werden da veranstaltet. Es kann sein, dass im Herzen trotzdem auch echter Glaube da ist bei vielen Menschen. Aber je mehr wir Frömmigkeit oder, sage ich mal, Glaube nach außen präsentieren müssen oder wollen, umso fragwürdiger ist der Herzenszustand. Ein weiteres Kennzeichen ist, dass die Anhänger einer falschen Frömmigkeit den ersten Platz einnehmen wollen. Sie sitzen gern oben an bei Tisch und in den Synagogen und sie haben es gern, dass sie gegrüßt werden auf dem Markt. Soweit einmal. Wie ist es denn, wenn ihr, liebe Freunde, Geschwister, in eine Gesellschaft eingeladen werdet? Da ist jetzt ein langer Tisch. Wo setzt man sich denn da hin? Also da gibt es ja zwei Enden und dann gibt es ja die lange Seite, nicht, am Tisch.
Stehen auch Tische.
Also wenn ich irgendwo hinkomme, hat man es zur Angewohnheit gemacht, ich setze mich möglichst irgendwo so auf die Seite und nicht irgendwie an ein Ende. Ja, am Ende muss ja der Gastgeber sitzen und der hat dann das Recht zu sagen, nun bleib mal da unten, da sitzt du gut oder rück mal auf an meine Seite. Ja, das ist dann eine Ehre, wenn man aber sich selber da hinsetzt, ist es eine Schande und wenn man dann heruntergestuft wird und wieder wegsitzen muss. Der Herr Jesus hat ja auch einmal dieses Gleichnis verwendet, um zu zeigen, wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wir sollten deshalb nicht jetzt, ich habe auch immer eine Scheu, mich in die erste Reihe zu setzen. Natürlich, wenn man hier Gemeindeleiter oder Prediger ist, dann muss man das zwangsläufig tun, dass man nicht so weit laufen muss. Nicht? Aber normalerweise, das ist auch typisch und ist auch vielleicht ein Zeichen der Demut, wenn die meisten sich von hinten so aufreihen. Es fängt ja meistens hinten an und die vorderen Reihen, die fühlen sich dann oft zaghaft. Ist auch heute wieder so. Aber wer schwer hört, der darf immer gerne nach vorne sitzen gleich. Nicht? Aber was wollen wir damit sagen? Falsche Frömmigkeit sucht sich gern den ersten Platz. Ja? Und man soll aber auch keine falsche Demut den Leuten vorspielen und sagen, ich setze mich jetzt nichts gegen die, die ganz hinten sitzen, ja? Aber ich setze mich jetzt ganz hinten hin, dann falle ich auch auf, wie demütig ich bin. Ja? Bitte das jetzt nur als Bild, damit wir es besser verstehen können. Die Technik muss natürlich hinten sitzen. Aber ihr wisst vielleicht, was auch der Herr eben uns hier sagen will. Da steht es ja dann auch in Vers 11, der Größte unter euch soll euer Diener sein. Es gibt allerdings auch einen Menschen auf dieser Erde, der nennt sich Diener der Diener Gottes. Der ist dann schon so ein Diener, dass er schon wieder der allergrößte Diener ist. Ich will jetzt nicht sagen, wer das ist, ihr könnt es euch denken, aber das wird dann schon irgendwie wieder ins Gegenteil verkehrt. Es gibt auch eine Lehre, die nennt sich Hermeneutik der Demut, wenn ich das hier einmal erwähnen darf. Ich habe mit diesem Begriff, unabhängig jetzt von der konkreten Lehre, immer meine Probleme gehabt, weil man hier einen Begriff, der gut, biblisch gut belegt ist, als Programm ausgibt, ja, und damit sagt, so demütig wie diese Lehre ist sonst keine. Also ich will dazu jetzt nicht weiter eingehen, aber ich stoße mich allein schon an diesem Begriff. Und es gab mal einen Menschen, der wurde bezeichnet sozusagen als der demütigste Mensch der Welt. Und er ist dann auf der Stufenleiter so stark aufgestiegen, dass er heute Dinge macht, hat alle möglichen Ämter angenommen, dass man sagen muss, er ist sehr weit weggekommen durch diese Ämter und Titelsucht. Und das ist auch das Nächste, was der Herr Jesus hier bringt, nämlich diese Titelsucht in der Welt. Das ist auch falsche Frömmigkeit. Ich habe mich heute sogar gefragt, nach dem, was hier steht, darf man sich da überhaupt noch Doktor nennen, nicht? Habe ich wirklich heute mich mal gefragt, das heißt ja auch an sich Gelehrter oder Lehrer. Ich habe da, muss ehrlich sagen, vorher nie so drüber nachgedacht, denn der Herr Jesus, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber der Herr Jesus sagt ja hier, ihr sollt euch nicht Rabbi nennen, das heißt an sich Lehrer, ja, oder Meister. Also wir sollen jedenfalls, das ist mein Weg, mit diesen Titeln nie so groß raushängen, dass Leute immer uns damit anreden müssen. Ja. Es geht ja um die Anrede. Herr Pastor, Herr Doktor, Herr Professor, immer diese Anreden. Natürlich im zwischenmenschlichen Umgang ist es ein Erweis des Respekts, wenn ich die Leute mit ihrem Titel anrede. Aber wenn ich jetzt selber darauf so großen Wert lege und sage, der redet mich jetzt nicht richtig an, reden Sie mich mal richtig an, ja, oder so. Ich will mich jetzt nicht besser machen, als ich bin, aber ich habe das noch nie zu jemandem gesagt. Sondern im Gegenteil, es hat mich sehr beeindruckt, zum Beispiel jetzt die Frau Professor Eta Linnemann. Hat ihm gesagt, wie soll ich Sie denn anreden, Frau Professor oder wie? Nein, reden Sie mich an mit Schwester. Ja, es hat mich sehr gefreut zu hören. Ihr dürft mich auch gern mit Bruder Lothar oder mit Lothar oder wie auch immer anreden. Oder Bruder Gaspern. Ja, das wollte ich bloß an dem Stelle erwähnen. Hier steht also ausdrücklich, ihr sollt euch nicht Rabbi oder Meister nennen lassen. Und ihr sollt auch niemand euren Vater heißen auf Erden. Da wird es jetzt sehr heikel. Auch kirchenpolitisch gesehen. Da gibt es ja jemanden, der ausdrücklich Vater heißt auf Lateinisch, Papa oder Papst. Ja. Der Herr Jesus sagt, das soll nicht sein. Diesen Titel sollen wir an sich nicht gebrauchen. Auch Pater heißt ja auch Vater. Es gibt ja Patres, nicht? In gewissen Kirchen. Das ist an sich vom Wort Gottes her klar verwehrt, auch diese Dinge. Also das Biblische ist einfach das, was der Herr sagt, ihr seid alle Brüder und Schwestern, natürlich ist eingeschlossen darin. Brüder und Schwestern, so soll es in der Gemeinde zugehen. Nicht, dass einer jetzt den anderen mit irgendwelchen Titeln hier in der Gemeinde anreden muss. Der Größte unter euch soll euer Diener sein. Dann, falsche Frömmigkeit also strebt nach Titeln. Und falsche Frömmigkeit will sich selbst erhöhen. Sie macht sich selber groß. Das war alles jetzt noch unter dem ersten Punkt, sich selber groß machen. Das nächste ist, falsche Frömmigkeit redet fromm und handelt unfromm. Ich möchte es jetzt mal so ausdrücken. Sie redet fromm daher und die Handlungen, wir haben es auch schon gehört, stimmen nicht überein. Die Worte und Werke klaffen auseinander. Es werden den anderen Menschen dann Lasten auferlegt, die selber nicht getragen werden können oder getragen werden wollen. Man will sie oder kann sie nicht selber tragen. Und man geht auch in die Synagoge, heute kann man vielleicht sagen in die Kirche oder in die Versammlung, Vers 6, auch um gesehen zu werden, dass man seine Sonntagspflicht erfüllt hat. Das ist äußerliche Frömmigkeit. Ich möchte nichts dagegen sagen, wenn Menschen wirklich in die Versammlungen gehen, aber dann sollten sie auch einen Hunger haben nach Gottes Wort, ja, und nicht vorspielen oder sich selber vielleicht was vormachen. Na, ich gehe ja in den Gottesdienst, habe ja meine Pflicht erfüllt, jetzt bin ich ein rechter Christ. Ihr kennt ja sicherlich alle diese Haltung. Das kann es nicht sein. Das kann uns nicht retten, wenn es nur ein äußerliches Ritual ist. Dann ist auch hier genannt, sie macht Proselyten, Judengenossen, aber nur um sie in das Verderben zu reißen. Das heißt, wenn wir Mission betreiben, dann soll das nicht dazu dienen, auch eine falsche Tradition nur zu verstärken. Es machen ja auch Kirchen viel Werbung, dass sie Mitglieder gewinnen. Ja, Mitglieder zu was? Damit sie nur Kirchenmitglieder sind? Oder geht es auch um Bekehrung und Wiedergeburt? Es gab mal vor, das war schon in meiner Studentenzeit, in den 80er Jahren eine Werbekampagne der Evangelischen Landeskirche in Baden, wo ich ja rauskomme. Da hieß es, wir suchen Manager, Manager gegen Ausweglosigkeit, Manager gegen Fremdenhass, Manager gegen Wahnsinn, Manager gegen Rüstung. Und ich war damals ein armer kleiner Student, habe einen Leserbrief geschrieben, das hat mich dann auch wahrscheinlich mit meiner Übernahme in den kirchlichen Dienst gekostet, diese frühen Leserbriefe, da habe ich geschrieben, ja, wo ist denn hier von Bekehrung und Wiedergeburt die Rede? Manager wie in Industriebetrieben werden gesucht. Was hat es noch mit biblischer Bekehrung zu tun? Könnt ihr verstehen? Also ich habe das damals noch nicht kapiert, was da alles abgeht und läuft. Aber inzwischen ist mir klar geworden, da geht es um Mitgliedervermehrung, um Kirchensteuern. Sicherlich geht es bei manchen auch um Glauben. Ja, ich will es nicht pauschalisieren. Genau wie bei den Pharisäern, da gab es auch Echte darunter. Wir denken an Nikodemus, wir denken an Josef von Arimathea, das waren auch Pharisäer. Auch ein Paulus war Pharisäer und war stolz darauf. Er sagt, er hat die beste Schule des Gamaliel besucht gehabt. Also keine Pauschalaussagen, bitte versteht mich richtig. Aber solche Werbekampagnen, die nur einen äußerlichen Mitgliederbestand erhöhen, die sind nicht von Gott, sage ich mal vorsichtig. Ja, das sind bestenfalls menschliche Dinge, wenn nicht sogar dämonische Inspirationen, hier einfach nur äußerliche Dinge zu pflegen. Nun ja, soweit dazu. Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Dann nennt der Herr Jesus auch das Thema Schwüre. Ich habe gerade vor einigen Wochen darüber gepredigt, ich mache ja fortlaufend die Bergpredigt in einer Gemeinde bei Pforzheim. Es soll jetzt auch fortlaufend in der Neuerung und Abwehr erscheinen, die Auslegungen zu der Herr Wille, ihr habt es vielleicht gesehen. Und da bin ich inzwischen angekommen bei dem Thema Schwören. Und der Herr Jesus sagt ja hier in Matthäus 23 auch noch etwas dazu. Und in Matthäus 5 sagt er ja, ihr sollt einfach Ja oder Nein sagen. Ja, wenn wir das nicht ehrlich sagen können, es ist so oder es ist nicht so, wenn wir das mit einem Schwur bekräftigen müssen, dann ist es unglaubwürdig. Dann ist es vom Bösen. Alles, was darüber hinausgeht, das ist vom Bösen, sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt. Gut, ich kann jetzt nicht weiter ausführen vor Gericht und wie das dann da ist im Einzelnen. Es gibt auch die Möglichkeit einer Bekräftigung, dass man keinen Eid sprechen muss. Ich habe mich damit etwas beschäftigt jetzt. Ja, gerade auch die Anhänger zum Beispiel der mennonitischen Kirche lehnen ja den Eid rundweg ab. Das ist ja ein Kennzeichen und das kann man durchaus vom Neuen Testament her so sehen. Im Alten Bund gibt es den Eid allerdings. Ja, aber das ist jetzt eine komplizierte Frage. Ich möchte aber nur so viel sagen. Der Herr Jesus wendet sich eindeutig gegen die Heuchelei, wenn jemand denkt, er muss etwas durch den Schwur bekräftigen. Da gibt es ja dieses Beispiel, sie schwören hier, Beim Tempel, das gilt da nicht. Aber wenn man beim Gold des Tempels schwört, das gilt. So eine Torheit, eine Dummheit. Ja, ihr Narren und Blinden, sagt der Herr Jesus hier in Vers 17. Was ist größer, das Gold oder der Tempel, der das Gold heiligt? Es ist ja völlig widersinnig. Und es ist alles von Gott geschaffen, egal bei was man schwört, ob man beim eigenen Haupt schwört. Ja, wir können gar nicht diese Dinge wirklich einlösen. Es ist, wird zum Fluch, wenn wir etwas schwören, was wir da nicht halten. Dann wird es nämlich zum Fluch. Deshalb soll unser Wort einfach Ja oder Nein sein. Und heute gibt es ja auch diese Tricks, ja, diese furchtbaren Tricks, dass einer vorne schwört und hinten macht er so die Finger zusammen und dann kann er sagen, das gilt nicht. Habt ihr das auch schon gehört? Müsst ihr aufpassen, wenn ihr so jemanden trefft. Man macht dann hinten die Finger zusammen. Das ist genau wie im Aberglauben, wenn man da auf Holz klopft oder ähnliches. Das sollte unter Christen ja nicht passieren, so etwas. Man redet fromm und handelt unfromm, auch beim Schwören. Und ein weiteres Kennzeichen falscher Frömmigkeit, also sich groß machen, unfromm, ungeistlich handeln, vielleicht besser gesagt. Und das nächste ist, dass man die Armen beraubt. Ja, in Vers 14. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, die ihr die Häuser der Witwen fresst. Steht hier, die Häuser der Witwen fresst. Ja, was ist denn da geschehen? Man hat offensichtlich auch wie heute die Möglichkeit gehabt, hier Vermächtnisse zu machen und ähnliches. Und man hat es dann der damaligen Synagoge vermacht. Heute vermacht man es der Kirche. Und darauf war man aus. Man hat sich besonders um solche gekümmert, vielleicht auch wirklich seelsorgerlich, die so kurz vor dem Grabe standen, damit man dann auch eine schöne Erbschaft kassiert hat mit Häusern der Witwen und ähnliches. Das sollte nie unser Motiv sein, liebe Geschwister, wenn man alte Menschen besucht. Ich sage es auch uns allen heutzutage, dass man denkt, ja, jetzt geht es nur, dass man da noch ein Erbe bekommt. Der Herr Jesus verurteilt solche Gedanken und Motive. Es darf nur darum gehen, wirklich den Menschen zu helfen. Und der Herr selber wird solche Menschen leiten, wem sie nun was vermachen, ob sie es den Angehörigen vererben oder hier nun irgendwelchen Gemeinden oder Kirchen vermachen. Ein weiteres Kennzeichen ist eben weitere zum Schein lange Gebete. Das berührt sich mit dem, was ich gerade gesagt hatte, Vers 14. Und dann ein Hauptkennzeichen falscher Frömmigkeit ist, dass es eine äußere Reinheit gibt, aber eine innere Unreinheit. Was macht uns unrein in den Augen Gottes? Wisst ihr das? Das steht ja auch in den Evangelien. Was bezüglich des Mundes, sagt der Herr Jesus, und des Herzens, nicht das, was durch den Mund hineingeht. Das wird wieder, wenn nachdem es verarbeitet ist, zur Energie und so weiter, wieder ausgeschieden, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, die bösen Gedanken, die bösen Worte und Taten dann auch, die bösen Worte und Lästerung, Ehebruch, Neid, Hass, all diese Dinge und vieles weitere. Das, was aus dem Herzen kommt, die ganzen Sünden. Die Speisegesetze sind nicht ausschlaggebend, sondern Recht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube, sagt der Herr Jesus auch in Matthäus 24. Innerlich kann man tot sein und äußerlich glänzend aussehen, auch in der Gemeinde, und innerlich doch tot. Wenn jemand vielleicht da ist, der sagt, Mensch, mir geht's auch so, äußerlich putze ich mich schön aus, wenn ich in den Gottesdienst gehe, ziehe die besten Kleider an, das ist ja wunderbar zur Ehre Gottes, wenn man ja wirklich auch jetzt nicht mit den allerletzten Kleidern kommen an den Sonn- und Feiertagen. Aber wie sieht es denn innerlich aus? Nicht? Wie sieht es innerlich aus? Habe ich schon diesen lebendigen Glauben, diese Beziehung zum Herrn? Wenn jemand da ist, der vielleicht hier noch Probleme hat oder Fragen, kann auch gern auf Bruder Siegfried oder mich oder Bruder Rothaug oder andere nachher zugehen. Das wollte ich einfach an der Stelle anbieten. Auch wenn sonst irgendwelche Fragen oder seelsorgerliche Probleme sind. Dann ein sehr erschütterndes Kennzeichen falscher Frömmigkeit ist, dass diese den wahren, rettenden Glauben ablehnt. Und zwar wird das sehr drastisch vom Herrn beschrieben, indem er hier sagt, dass sie sogar die Propheten getötet haben. Und die waren ja echt. Wenn Leute unbequeme Dinge sagen, auch in die Kirchen hinein, dann ist man sehr schnell ein Spalter, ein Unruhestifter und wie es alles genannt wird. Es gibt etliche solche Brüder und Schwestern, die heutzutage so bezeichnet werden. Ich glaube, dass die Wahrheit oft eher bei diesen liegt, die in der Minderheit sind, als bei der großen Masse. Das habe ich gerade wieder gelesen, es ist ein Buch erschienen, was nun das neue Schriftverständnis der Evangelikalen darstellt. Und da steht, heißt es in der Rezension, ich nenne jetzt keinen Verfasser hier, das stellt im besten Sinne den Mainstream des heutigen evangelikalen Bibelverständnisses dar. Also den breiten Strom. Den breiten Strom. Wenn ich sowas lese, den Mainstream, ja, Mainstream-Frömmigkeit, da bin ich sehr, sehr skeptisch inzwischen. Mir hat schon vor Jahren einer gesagt, gell, du bist auch nicht mehr im Mainstream, im evangelikalen Mainstream. Also das ist so wie Broadway oder wie man es nennen will. Ja, das, was so die breite Masse auch bei den Evangelikalen heutzutage vertritt. Nein, wir sind schon längst Außenseiter. Und es gibt auch immer mehr evangelikale Klein- und Kleinstverlage, weil die Großen praktisch, ich sage es mal offen unter uns, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, die Großen fast alle schon fusioniert worden sind. Praktisch in einer Hand eines Multimilliardärs. Und das ist eine sehr ungute Sache. Nicht? Ich nenne jetzt bewusst keine Namen, keine Verlagsnamen auch, aber vielleicht habt ihr es auch beobachtet, es ist alles in eine Stiftung hier gemündet worden, durch traurige Insolvenzen natürlich, aber nun ja, was will man dazu sagen? Es ist sicherlich nicht einfach. Die wirtschaftliche Lage ist auch nicht leicht, das gebe ich zu, das wissen wir alle, aber wie soll auch wirtschaftlicher Segen auf einem Volk liegen, das sich so weit von Gottes Ordnungen und Geboten abgewendet hat, wie es heutzutage ist? Wir haben schon vor 9 Jahren, als wir neue 95 Thesen verfasst hatten, einige Werke und Brüder zusammen gesagt, also wenn nicht bald eine Umkehr geschieht in unserem Land und auch weltweit, dann wird es auch wirtschaftlich bergab gehen. Wie kann Gott ein Volk noch segnen, das Abtreibung pro Jahr 300.000-fach in Deutschland zulässt, ungefähr 300.000-fach, wenn man die Dunkelziffer mit einrechnet, oder sogar so weit geht, Unzucht als Beruf über Arbeitsämter vermitteln zu lassen, ich drücke es mal so aus, und ähnliche Gesetze, die wir heute schon haben. Es ist endzeitlich. Ich habe ja darüber vor einem halben Jahr hier schon einiges gesagt. Wir wollen jetzt aber uns auf Matthäus 23 konzentrieren. Ich habe jetzt, die Zeit rennt mir davon, aber wenn ihr noch ein bisschen Zeit mitgebracht habt, manche haben ja weite Wege auf sich genommen. Das bewegt mich sehr, dass ihr hier so weit auch zum Teil anreist. Vielleicht haben wir da auch ein bisschen mehr Zeit heute Abend. Was ist denn die falsche Frömmigkeit heute? Der zweite größere Abschnitt nun, was ich sagen möchte. Ich habe mir einige Stichworte aufgeschrieben. Ich habe schon ja etliches gesagt. Vielleicht fasse ich es nochmal zusammen. Heute ist auch sehr oft eine äußere Tradition anstelle inneren geistlichen Lebens. Äußere Tradition. Es gibt eine Begebenheit, nur als ein Beispiel, in einer Kirche in Jütland. Da kam ein neuer Pastor in diese Gemeinde und hat sich gewundert, wenn die Leute in diese Kirche hineinliefen, haben sich immer links vor der Wand verneigt und dann sind sie in die Kirche hineingelaufen. Wenn sie links hineingingen, haben sie sich da verneigt und ja, der hat geguckt, das ist einfach eine weiße Wand. Wieso verneigen die sich da vor einer weißen Wand, nicht? Und dann wurde die Kirche nach einiger Zeit renoviert. Und da wurde dieser Putz abgeschlagen an der Wand und siehe da, was kam zum Vorschein? Ein Gemälde, ein wunderschönes Gemälde, schon etwas verwittert, aber doch noch zu erkennen, mit der Maria und dem Jesuskind auf dem Arm. Nicht? Kam zum Vorschein. Und das war schon noch aus vorreformatorischer Zeit erhalten geblieben. Man hat es in der Reformationszeit überputzt gehabt und die Tradition war aber erhalten geblieben, sich vor dieser Wand, vor diesem Bild ursprünglich zu verneigen. So sehr können sich Traditionen festsetzen, bloße Überlieferungen. Man weiß gar nicht mehr, warum man das tut. Nicht? Zum Beispiel, wenn er mal in eine katholische Kirche kommt, man kann da miterleben, auch so normal am Sonntag oder irgendwann werktags, dass da das Ave Maria gebetet wird. Habt ihr schon mal erlebt? Das wird immer wieder, es müssen so und so viele Ave Marias gebetet werden, damit die Seelen aus dem Fegfeuer schneller herauskommen. Da gibt es genaue Vorschriften, auch heute noch, genau wie zu Luthers Zeiten, mit dem Ablass, nicht? Praktisch, dass wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegfeuer springt. Das ist heute nicht viel anders. Im Gegenteil, die Dogmen wurden noch verstärkt. Unfehlbarkeitsdogma 1870, Mariendogmen 1854 und 1950. Das gab es vorher gar nicht in dieser drastischen Weise. Hat sich sogar noch verstärkt.
Deshalb kann ja auch die katholische Kirche, wo gerade solche äußerlichen Rituale sehr stark sind, ich kann deshalb über das Thema heute nicht hinweggehen, aber nicht nur dort, es kann genauso bei uns sein, ja. Aber gerade deshalb hat sich das ja immer weiter wegentwickelt vom Evangelium. Deshalb ist es auch so schwierig. Die Ökumene, sagen Fachleute, erlebt heute in Wirklichkeit eine Eiszeit. Ich überlege mir auch noch, ob ich das nächste Thema in unserer Zeitschrift Erneuerung und Abwehr so nennen muss. Ökumene in einer Eiszeit. Ich habe gerade jetzt ein Buch gelesen von Leo Kardinal Schäfzig, einem katholischen Kardinal, der sagt, es gibt im Grunde keine Ökumene mit anderen Kirchen, denn die römisch-katholische Kirche ist nach wie vor die alleinig wahre Kirche. Alles andere sind nur Gemeinschaften, die darauf warten, zurückzukehren. Muss man sich klar machen. Deshalb alle ökumenischen Bestrebungen, auch von unseren lieben evangelikalen Leitern, die führen ins Leere. Die können nur dahin münden, dass unsere Leute römisch-katholisch denken, glauben und leben letztendlich. Nur so ist Ökumene mit Rom möglich, per Definitionem, per Dogma. Das ist dogmatisch festgelegt. Es gibt nur die Fülle der sakramentalen Geistesgewalt nur in der römisch-katholischen Kirche. Nur der Papst besitzt die Fülle des Geistes und kann das durch die Kardinäle, Bischöfe und Priester an die Gemeinden vermitteln. Das sind alles Dogmen. Welcher Geist das ist, zwischendurch bemerkt, das sehen wir in den Veranstaltungen in Assisi und anderswo, wo nun alle Religionen bereits zusammengerufen werden und wo ganz deutlich das erste Gebot übertreten wurde. Und da haben wir auch evangelische, orthodoxe, Anglikaner, Methodisten, Mennoniten, Baptisten und andere Führer mitgemacht. Nicht nur Rom. Und deshalb sage ich auch, habe ich die Theorie, dass die Hure Babylon sich nicht auf eine Kirche beschränkt, sondern das geht mitten hindurch, durch verschiedene Kirchen. Aber jetzt nicht so, dass wir eine Querspaltung möchten und sagen, es gibt auch überall nun eine Bekenntnisökumene mit verschiedenen Kirchen, sondern ich sage, der Abfall geht überall durch. Aber es gibt sicherlich einzelne Gläubige auch in den anderen Kirchen. Wie könnten wir das wissen? Nur Gott schaut in das Herz. Nur der Herr sieht das Herz an, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber wir können nicht organisatorisch irgendeine Ökumene jetzt zustande bringen, menschlich, mit diesen Kirchen oder ihren Vertretern. Das wäre ein Trugschluss. Erst müssen die ihre Irrlehren ablegen. Und wir alle, auch ich und jeder von uns, darf, soll und muss sich durch das Wort Gottes immer wieder korrigieren lassen. Ja, wir wollen nicht, das möchte ich nochmal betonen, nicht mit den Fingern auf andere zeigen. Die Korrektur, die fängt bei mir an und bei dir und bei uns allen. Jeden Tag sollten wir uns prüfen lassen, wo liegen wir vielleicht schon daneben oder falsch oder sind vom Wort Gottes abgewichen mit irgendwelchen Lehren oder mit Lieblosigkeit oder anderen Sünden. Also das Wort Gottes möchte uns zuallererst korrigieren und auch die anderen. Aber wir müssen und dürfen und sollen Sünde Sünde nennen und Irrlehre Irrlehre, auch wenn die Antidiskriminierungsgesetze kommen. Ihr wisst ja, dass die schon jetzt in Vorbereitung sind und die Frage stellt sich nur, wie stark verschärft werden die kommen. Darf man Sünde noch Sünde, darf man Irrlehre noch Irrlehre nennen? Ich habe dazu auch einiges mitgebracht, ich werde nachher noch darauf hinweisen, auf diese Entwicklung, auf diese Materialien. Aber äußere Tradition statt innerem geistlichen Leben, das ist ein Kennzeichen auch heute für falsche Frömmigkeit. Auch in den Landeskirchen gibt es zum Beispiel Konfirmation. Was geschieht da oft? Man geht zur Kirche bis zur Konfirmation. Und anschließend, gerade dann sollte es ja anfangen, so richtig. Dann hat man die Geschenke und dann gehen 90%, sage ich mal, das ist die Erfahrung, die Statistik nicht mehr hin. Das ist auch leider eine schlimme Entwicklung, ein Missbrauch an sich eines guten Gedankens. Ja. Sollte ja an sich Christenlehre sein, Glaubensunterricht, aber es ist oft auch nur ein Ritual. Und dann soll man ein Bekenntnis ablegen und kann es gar nicht von Herzen, werden Leute vielleicht gezwungen. Das wäre alles wirklich auch mal zu überprüfen, diese ganzen Dinge. Dann gehen viele wegen Kirchenmusik hin oder an Weihnachten. Also an Weihnachten oder Heiligabend gehe ich sehr ungern in landeskirchliche Gottesdienste. Das habe ich früher als mal gemacht. Weil natürlich freut man sich, wenn Menschen überhaupt mal kommen und was hören aus der Bibel. Vielleicht noch auch dort hören. Aber das ist dann so traditionell schon, dass es für wahre Gläubige oft dann manchmal Überwindung kostet, sich dann da auch hinzubegeben. Oder man beruhigt sein Gewissen durch Opfer, auch durch finanzielle Opfer. Gibt vielleicht den 100. da den 10. Und denken dann auch schon mal, Herrn Opfer gegeben. Nun ja, der Herr kann selber auch da leiden. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Wir wollen nicht durch irgendwelche Opfergaben das Gewissen beruhigen, sondern wollen es zur Freude des Herrn tun, ja, und zur Auferbauung der Gemeinde, wenn wir etwas einlegen. Dann falsche Frömmigkeit heute, sie ist religiös und tolerant. Und darauf möchte ich jetzt nicht ausführlich eingehen. Ich möchte am Schluss, wie erwähnt, noch was lesen von William MacDonald, wenn Toleranz zur Sünde wird. Das hat mir sehr gut gefallen, was er hier formuliert hat, in einer sehr guten Klarheit. Und falsche Frömmigkeit lebt aus Werken ohne Glaube. Die Werke, die gesehen werden, auch heute, und da gibt es ja den Humanismus, dass man sagt, ja, wir sind ja alle gute Menschen. Christsein heißt einfach, dass man ein guter Mensch ist, dass man das Gute tut. Ist das nun wirklich schon alles? Oder ist das nicht der zweite Schritt vor dem ersten? Wir werden nicht gerechtfertigt vor Gott durch unsere guten Werke, sondern zunächst einmal grundlegend, indem wir glauben an das gute Werk seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha, dass wir sein Opfer, seine Gerechtigkeit für uns in Anspruch nehmen dürfen, das Blut, das er für uns vergossen hat. Nur dadurch werden wir gerecht. Und wenn wir 99 gute Werke tun und eine Sünde, können wir nicht in den Himmel kommen, wenn wir nicht Jesus haben. Versteht ihr? Wir können das nicht prozentual irgendwie aufrechnen, wie es alle anderen oder wie es die Religionen, christlicher Glaube ist ja keine Religion, aber wie es die Religionen versuchen, da wird durch Werke aufgerechnet, hier die Sünden, dann will man wieder gute Werke dagegen stellen. So ist es oftmals, ja, diese Waagschale, Leistungen, und das ist ja auch im christlichen Bereich in manchen Konfessionen sehr stark. Nein, der Glaube allein, aus Gnaden allein. Aber welchen Platz haben dann die guten Werke? Haben die gar keinen Platz? Das wäre auch ein äußerst schwacher und armer Glaube. Nein, der Glaube tut die Werke. Der Christ tut die Werke aufgrund seines Glaubens, aus Liebe und Dankbarkeit zum Herrn. Und wenn keine Werke da sind, dann muss man auch fragen, ob Glaube da ist. Jakobusbrief, ja? Da steht es ja ganz deutlich. Es ist übrigens kein Widerspruch zum Römerbrief. Der Römerbrief betont den Glauben, der die Grundlage ist. Der Jakobusbrief sagt, dass aufgrund des Glaubens dann auch die Werke kommen. Das gehört zusammen, das ist untrennbar. Ja? Römer 3 und Jakobus 4, 2 oder 4, ja, kommt im ganzen Jakobusbrief immer wieder. Nun hat der Bruder Rothaug auch ein gutes Werk getan, hat mir etwas zu trinken hingestellt. Vielen Dank. Nun möchte ich aber zu dem Wichtigeren noch kommen, wie sieht denn echte Frömmigkeit aus? Auch das, oder echter Glaube, wie viel Zeit bleibt mir denn noch dafür? Ich habe jetzt vielleicht erst die Hälfte durch, ich muss mich kurz fassen. Echte Frömmigkeit setzt Jesus an die erste Stelle, nicht das dicke Ich. Ja, das ist entscheidend. Jesus Christus muss an erster Stelle stehen. Das wird in Vers 8 bis 12 so ganz deutlich. Einer ist euer Meister, ihr aber seid alle Brüder. Niemand den Vater heißen, nur einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Einer ist euer Lehrer, Christus. Er ist der Größte, der einzige, wirklich Anbetungswürdige. Jesus an erster Stelle. Das ist echte Frömmigkeit. Und dass wir wirklich, und das ist sehr schwer und ist sehr schmerzlich und fällt auch mir nicht leicht, den eigenen Adam, das eigene Ich, sterben zu lassen. Und das können wir am besten, wenn wir angegriffen werden, prüfen, wie weit unser Ich noch rumort und sich selber wehrt. Versteht ihr? Das ist ein guter Test zum Beispiel. Ich habe jetzt zum Beispiel auch 3 Monate lang zu sehr heftigen öffentlichen Angriffen geschwiegen. Ich habe allerdings auch gebetet und ich bin jetzt zum Entschluss gekommen, nach Matthäus 18 zu handeln. Und ich will jetzt nicht in Einzelheiten gehen, aber nach Matthäus 18 müssen auch Dinge irgendwann vor die Gemeinde Jesu gebracht werden. Und muss auch die Gemeinde dann ein Urteil sprechen. Wir gehen als Christen nicht vor weltliche Gerichte in geistlichen Dingen oder in Dingen, die die Gemeinde betreffen. 1. Korinther 6. Es ist eine Schande, wenn Christen gegen andere Christen vor weltliche Gerichte ziehen. Dann müssen weltliche, ungläubige Menschen über diese Christen urteilen. Nein, aber ich habe lange überlegt, es gibt doch ein Gemeindegericht. Ja? Brüder sollen urteilen über solche Fragen, über Auseinandersetzungen zwischen Brüdern. Und da betet auch für mich, ich habe diesen Weg jetzt beschritten und es wird sich hoffentlich in den nächsten Wochen einiges klären. dann dürfen wir die Gemeinden anrufen. Und der Herr wird für uns streiten und wir werden stille sein. Echte Frömmigkeit zeigt sich also, indem wir Jesus an die erste Stelle setzen und nicht das eigene dicke Ich. Echte Frömmigkeit zeigt sich, indem wir den anderen höher achten als uns selbst. Das wird in Philipper 2 beschrieben, wo der Herr uns als Vorbild vor Augen steht, der sich selbst erniedrigt hat, ja sogar bis zum Tod am Kreuz. Er, der ja der Sohn Gottes ist, hat sich selber erniedrigt bis zum Äußersten, bis zum Fluchholz, wo an sich ja nur Verbrecher hängen. Eine größere Erniedrigung gibt es ja nicht. Und dafür wollen wir uns ihm auch in diesen Tagen ganz besonders danken, dass er diesen Weg für uns gegangen ist. Und echte Frömmigkeit zeigt sich darin, dass das Innere entscheidend ist und eben nicht das Äußerliche, das innere Wesen. Und wir wollen auch den Herrn immer wieder bitten, dass er unser Herz reinigt, dass nichts zwischen ihm und uns steht. Ich sage übrigens, wenn es Gott schenkt, nie zwischen uns und ihm, sondern immer zwischen ihm und uns, in dieser Reihenfolge. Sollten wir auch bei der Predigt immer wieder darauf achten, dass wir immer zuerst den Herrn nennen und dann uns. Das gehört auch dazu. Übrigens auch zuerst die Brüder und dann die Schwestern. Ich störe mich oft dran, wenn ich heute Anreden höre, liebe Schwestern und Brüder, das ist unbiblisch. Ich weiß nicht, wie es hier ist, Entschuldigung, aber ich habe es in vielen Veranstaltungen schon gehört. Wir können sagen, sehr verehrte Damen und Herren, aber nicht liebe Schwestern und Brüder. Lesen Sie mal Epheser 5, was da steht, über die Hauptstellung des Mannes und die Unterordnung. Die gegenseitige Unterordnung in Liebe, aber es gibt auch die Hauptordnung des Mannes, der Christus abbildet, und die Frau, die die Gemeinde abbildet. Lasst uns doch diese Ordnungen nicht verkehren. Das hat jetzt nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun, im Gegenteil, sondern es geht um die göttliche Schöpfungsordnung. Ich erwähne so Dinge nur mal am Rande, wenn es der Herr mir gerade schenkt. Ich habe mir das alles nicht aufgeschrieben. Ich habe nur ganz wenige Stichworte hier stehen. Nun, das innere Wesen ist entscheidend. Das heißt, der innere rettende Glaube, das ist entscheidend. Und dazu könnte ich jetzt viel sagen. Es gibt hier ein empfehlenswertes Buch, ich habe mal 3 Exemplare mitgebracht, von Arthur Pink, was ist rettender Glaube? Es hat mir selber sehr viel geholfen. Er sagt zum Beispiel, viele Menschen denken, sie seien Christen und sind es gar nicht, weil sie einen äußerlichen Glauben betreiben. Dazu darf ich vielleicht kurz noch etwas sagen. Was heißt wirklicher rettender Glaube? Rettender Glaube ehrt Jesus nicht nur als Erlöser, sondern auch als Herr. Erlösung wollen wir gern bekommen, aber die Herren wollen wir selber sein. Ist es nicht manchmal so? Musst du auch ehrlich sein. Aber der Herr möchte, dass er unser Herr ist. Er ist unser Meister. Wir aber sind Brüder. So ist übrigens mal ein gutes Buch, älteres Buch aus Gnadauer Kreisen. Er der Meister, wir die Brüder. Ja, das ist biblisch, diese Sicht. Und das ist entscheidend. Also, dass er auch Herr über unser Leben ist. Nicht nur, dass wir eine billige Gnade bekommen, Sünde und dann gleich wieder Erlösung und so in diesem Kreislauf uns bewegen, sondern dass wir auch fragen, Herr, was ist dein Wille? Schenk mir doch ein gehorsames Herz. Und wenn Martin Luther sagt, dass wir zugleich Sünder und Gerechtfertigter sind, dann ist das eine biblisch-reformatorische Erkenntnis nach Römer 7. Ich armer Mensch, werde mich erlösen von diesem Leib des Todes. Ich kann es nicht selber, sagt auch ein Paulus. Das Gute möchte ich tun, aber das Fleisch streitet dagegen in mir. Die Erfahrung, denke ich, machen wir doch alle, wenn wir ehrlich sind. Aber dass wir den Herrn bitten um seine Kraft, um seine Vergebung, um seine Gnade und auch, dass er uns zeigt, was sein Wille ist, dass wir ein gehorsames Herz uns schenken lassen. Wird heute noch in Gemeinden über die Zerstörungskraft der Sünde gepredigt? Wird auch noch Gesetz und Evangelium verkündigt? Manchmal wird ja nur noch Evangelium verkündigt, das ist auch unbiblisch. Die Reformatoren haben es noch gewusst, es gehört untrennbar zusammen Gesetz und Evangelium. Nur wenn wir sehen, was das Gesetz uns zeigt durch die Gebote Gottes, wie hässlich die Sünde ist, wie schrecklich und tödlich die Sünde ist, nur dann können wir erkennen, was das Evangelium bedeutet, wie groß die Gnade und die Liebe des Herrn ist. Versteht ihr? Es muss beides erkannt werden. Die Hässlichkeit, die Tötungskraft der Sünde, ich werde morgen einige uns auch einen Beichtspiegel, uns allen vor Augen versuchen zu halten mit Gottes Hilfe, dass wir erkennen, wie die Sünde uns zerstört und wie wir davon wegkommen dürfen. Nicht völlig, aber ich wollte sagen, Martin Luther hat gesagt, zugleich Sünder und Gerechtfertigter, aber es ist eine Dynamik drin, keine Statik. Das heißt, wenn er sagt zugleich Sünder und Gerechtfertigter, heißt es nicht, dass das immer der gleiche Zustand ist, sondern es ist eine Bewegung vom Sünder hin zur Rechtfertigung. Das nennt die Bibel dann Heiligung, strebend nach der Heiligung. Nicht, dass wir vollkommen würden hier. Ja, das ist ein Ziel, was wir erst im Himmel erreichen. Aber es ist eine Bewegung vom Sündersein zum Gerechtfertigtsein. Eine Vorwärtsentwicklung, eine Aufwärtsentwicklung. Nicht, dass wir jetzt eine Stufenlehre vertreten würden. Das ist gefährlich. Das gibt es auch in manchen Kreisen. Wir sind schon heiliger als ihr und solche Ansichten. Das ist gefährlich. Da Hochmut kommt vor dem Fall. Hochmut ist gerade einer der raffiniertesten Fallstricke des Teufels. Versteht ihr? Das ist, er kann uns durch grobe Sünden zu Fall bringen, zum Beispiel sexueller Art. Er kann uns aber auch durch die feinen Sünden zu Fall bringen. Hochmut, Stolz, auch Neid, Geiz und was es alles so gibt. Ja? Seien wir da wachsam. Hören wir heute noch eine Verkündigung, eine wahre Bußpredigt, dass das Gesetz nicht verschweigt, dass die Sünde aufdeckt? Ist es vielleicht deshalb der Grund, dass der sündhafte Weltgeist sich in so viele Gemeinden einschleicht, weil nicht mehr Gesetz und Gnade verkündigt werden, weil nur noch eine billige Gnade verkündigt wird, ein Unterhaltungs-, ein Wohlstandsevangelium? Zur Zeit Jesu gab es drei Gruppen von Menschen. Erstens diejenigen, die den Herrn Jesus offen und entschieden abgelehnt haben. Die waren wenigstens ehrlich auf ihre Weise. Dazu gehörten auch viele verstockte Führer des Volkes, Schriftgelehrte, Pharisäer, Älteste und Priester. Es ist ja erschütternd, dass gerade die Bibel an sich kannten, das Alte Testament, dass die den Messias nicht erkannt haben. Welche Verblendung! Wie ist es denn heute mit der religiösen Führungsschicht? Ich möchte darüber jetzt nicht weiter ausführen. Es gibt auch da, Gott sei Dank, Ausnahmen. Zweitens gab es diejenigen, die den Herrn gerne hörten, die zum Teil auch einen formalen Glauben an Jesus besaßen, die aber, als es brenzlig wurde, nicht bereit waren, ihm treu und konsequent nachzufolgen. Dazu gehörten in dieser Phase sogar die allermeisten, sogar auch ein Großteil der Jünger, bis hin zu Petrus. Und der Herr musste ja beten, dass sein Glaube nicht aufhörte, glaube ich, so war es formuliert, nicht? Und er hat ihn wieder neu eingesetzt. Hast du mich lieb, hat er ihn gefragt nach der Auferstehung, dreimal. Für die dreifache Verleugnung kam dreimal die Frage, hast du mich lieb? Und dann konnte er ihn erst einsetzen als Hirte, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Er hat ihm dann die Liebe bestätigt, der Petrus, dem Herrn Jesus. Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und trotzdem ist er schwach geworden. Und das ist auch eine Ermutigung für uns. Der Herr kann uns wieder einsetzen, auch wenn wir einmal ganz unten, ganz weg waren. Er kann uns auch wieder und möchte uns wieder Gnade schenken. Gott sei Dank. Das ist die zweite Gruppe. Und das waren auch viele andere. Viele wurden geheilt. Tausende waren bei der Brotvermehrung dabei. Es war großenteils ein formaler, äußerlicher Glaube. Nur wenige sind ihm bis ans Kreuz gefolgt. Aber es gab dann eben drittens auch den kleinen Kreis der Jünger, die bereit waren und auch heute bereit sind, dem Herrn Jesus auf dem schmalen Weg nachzufolgen. Egal was es kostet, ob wir hier verspottet, verleumdet, verachtet werden, vielleicht auch mitten aus der Christenheit heraus. Aber der schmale Weg ist der zum Ziele führt, zur himmlischen Herrlichkeit. Matthäus 7, Vers 14, nicht der Mainstream, nicht der breite Weg. Deshalb prüfen wir uns selbst, ob wir vielleicht in einem äußerlichen Glauben stehen, ohne wirkliche Sünden- und Bußerkenntnis, oder ob der Herr uns bereits, der das Herz geöffnet hat, sein Wort so zu erkennen, dass wir sagen müssen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, sei mir armem Sünder gnädig. Das ist gerade der rettende Glaube, der dazu kommt, nichts mehr von sich selber zu erwarten, alles von Jesus zu erwarten. Alles von ihm. Charles Haddon Spurgeon hat einmal Folgendes geschrieben oder gepredigt. Zu Christus kommen umfasst Buße, Selbstverleugnung und Glauben an den Herrn Jesus. Somit beinhaltet es alles, was notwendigerweise einhergeht mit diesen bedeutenden Herzensschritten. Glauben an die Wahrheit, ernstliche Gebete zu Gott und die Unterwerfung der Seele unter die Vorschriften seines Evangeliums. Zu Christus kommen bedeutet, so schreibt Spurgeon weiter, sich von der Sünde abzuwenden und auf ihn zu vertrauen, auf Christus zu vertrauen. Zu Christus zu kommen ist ein Verlassen jeder falschen Zuversicht, eine Trennung von aller Liebe zur Sünde und ein Aufblicken zu Jesus als die einzige Säule unserer Zuversicht und Hoffnung. Soweit. Und jetzt habe ich euch ja noch versprochen, noch ein paar Sätze zu zitieren von dem ebenfalls bekannten Bibelausleger und Autor William MacDonald. Wer kennt denn diesen Namen? William MacDonald. Er hat sehr unpopuläre Sachen geschrieben, die man auch heute kaum noch hören möchte. Und ich fühle mich da bei ihm in guter Gesellschaft. Deshalb möchte ich am Schluss einfach hier noch einige Zitate bringen. Und zwar, ich weiß nicht, wer dieses Traktat von ihm kennt, hier stehe ich und kann auch anders, wenn Toleranz zur Sünde wird. Kennt das jemand? Sehr aktuell. Vielleicht drucke ich es mal ab, wenn es der Herr schenkt, in einer der nächsten Nummern. Er schreibt hier, ich zitiere nur auszugsweise, diejenigen, die davon reden, dass Jesus immer tolerant war, das ist ja heute das humanistische Denken, die sollten einmal Matthäus 23 lesen. Haben wir heute gehört. Ist hier Jesus tolerant in Matthäus 23? Mein lieber Mann, alles andere, nicht? Eine vernichtende Verurteilung von Heuchelei, schreibt William MacDonald weiter, Matthäus 23. Diese Stelle beweist ein für alle Mal, dass unser Herr zu scharfer Entrüstung über die Verstellung religiöser Führer fähig war. Oder man lese Offenbarung 2, wo der Herr die Gemeinde in Thyatira verurteilt, weil sie eine Lehrerin namens Isabel tolerierte. Wir wissen ja, ein wenig Sauerteig zerstört den ganzen Teig und die ganze Gemeinde. Ein wenig Sünde, wenn sie offen ausgelebt und propagiert wird, das ist gemeint, zerstört die ganze Gemeinde. Es ist natürlich etwas anderes. Jeder von uns leidet hoffentlich unter seiner Sünde, aber es gibt ja Menschen, die tragen sie offensiv in eine Gemeinde hinein, ihr Lehren und Ähnliches auch. Und da sagt das Wort ganz klar, das darf nicht sein, das zerstört. Und da muss die Gemeinde entgegentreten und sagen, das darfst du bei uns nicht lehren, das ist unbiblisch. Ich habe auch schon erlebt, in Jugendkreisen kamen manchmal irgendwelche Sektierer hinein und haben gesagt, du musst jetzt unbedingt diese und jene Dinge praktizieren zusätzlich zur Schrift, nur dann kannst du gerettet werden. Haben wir ganz klar gesagt, nein, das ist unbiblisch, zeig uns die Stelle, das gilt für uns nicht als Christen. Nun aber weiter, William MacDonald. Paulus war Bösem gegenüber ebenso wenig tolerant. Er hat sogar Namen erwähnt. Da wird man heute ja fast gesteinigt, wenn man Namen nennt. Ich habe auch lange gezögert, liebe Geschwister. Glaubt mir es, aber es geht manchmal nicht mehr anders. Und ich sage auch, wenn die Dinge nicht stimmen, dann macht eine Gegendarstellung. Ich habe mich versucht, sachlich und ohne Polemik auszudrücken. Aber Paulus hat Namen erwähnt. Eine Verhaltensweise, die in heutigen evangelikalen Kreisen, so schreibt William MacDonald, als völlig unangebracht abgelehnt wird. Er hat zum Beispiel Hymenäus und Alexander dem Satan übergeben, damit sie lernten, nicht zu lästern. 1. Timotheus 1, Vers 20. Und er hat Alexander, den Kupferschmied, wegen seines bösartigen Verhaltens öffentlich und mit Namen angeprangert. Wer tut das heute noch, nicht? Man ist ja heute vornehm und haben das alle lieb und so weiter. Aber dadurch kann die Irrlehre um sich wuchern. Versteht ihr? Man will ja keinem wehtun. Das ist typisch dieser postmoderne Geist der absoluten Toleranz, der falschen Toleranz. Es gibt ja auch eine richtige Toleranz, dass man sicherlich dem anderen mit Liebe und Respekt begegnet, egal was er denkt oder glaubt. Aber die falsche Toleranz akzeptiert die Irrlehre und die Sünde. Das ist das Problem. Und das ist das Verhängnis, auch heute. Und weiter schreibt William MacDonald, es scheint, als habe die Gemeinde heute ihre Fähigkeit zur biblischen Intoleranz verloren. Wie Robert G. Lee sagte, wir leben in einer Welt von rückgratloser Theologie, schwammiger Moral, Gummiüberzeugungen und Purzelbaumphilosophien, die uns sagen, was wir schon längst wissen, in Worten, die wir nicht verstehen. Zitat Ende. Kennt ihr auch solche Redner und Bücher? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht mich so unverständlich ausgedrückt habe. Weiter schreibt er, ein Missionar in Indien traf voll ins Schwarze, als er schrieb, die Toleranz ist derart tolerant geworden, dass sie Böses toleriert. Das Allerschlimmste sowas. Böses toleriert, im Grunde den Satan selber. Weiter. Wir stehen in der Gefahr, als moralische Feiglinge in unserer Bequemlichkeit zu versinken. Es ist eine ungöttliche Toleranz, die es ermöglicht, dass auf vielen Kanzeln falsche Apostel und betrügerische Arbeiter stehen, die sich als Apostel Christi verstellen. 2. Korinther 11, glaube ich, steht das. Ich bin vorsichtig, ich zitiere nur William MacDonald. Aber wer Ohren hat zu hören, hört vielleicht, was hier ganz konkret auch alles mitschwingt. Und darunter haben wir alle zu leiden. Deshalb werde auch ich jetzt verfolgt. Da stecken nicht nur Evangelikale dahinter, da steckt ein riesiges System dahinter, mit Sitz in Rom letztendlich. Ich sage es jetzt mal so offen. Dann schreibt William MacDonald weiter: Früher starben die Gläubigen für die Wahrheit. Was ist mit der Kirche der Märtyrer geschehen? Gibt es die heute noch, die Hugenotten, die tausendfach hingemetzelt wurden, um ihres evangelischen Glaubens willen? Gibt es das heute noch? Wir wünschen uns natürlich das nicht. Wir wünschen natürlich schon, wir kämpfen allein mit dem Wort Gottes, nicht mit Gewalt. Ja? Das haben auch die Reformatoren schon betont. Nicht mit Gewalt, sondern mit dem Wort Gottes kämpfen wir. Argumentativ, durch Gebet, durch Überzeugung, auf den Knien, für Menschen eintretend, die in falschen Systemen sind. Heute kam ja die Meldung, dass die Zeugen Jehovas jetzt als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt werden. Die können jetzt Religionsunterricht halten, können jetzt Radiosendungen machen, staatlich finanziert und so weiter. Wir sehen, wie weit es schon gekommen ist, liebe Geschwister. Das ist falsche Toleranz, aber gut, sicherlich, es soll die Glaubensfreiheit sein, aber wir argumentieren mit dem Wort Gottes dagegen, gegen falsche Lehren. Nun noch abschließend, ich hoffe, dass ich in 5 Minuten nun durch bin. Er sagt, und das ist auch ein wichtiger Faktor, und das zieht auch viele aus unserem evangelikalen Lager in die falschen Fänge hinein, was er jetzt schreibt. Und zwar ist es folgendes Problem: Wir haben eine enorme Sehnsucht nach Popularität. Das ist das Zeug, aus dem falsche Propheten gemacht werden. Wir haben den Wunsch, Unannehmlichkeiten um jeden Preis zu vermeiden. Ein derartiger Wunsch hält uns vor Konfrontation und Einschreiten zurück, auch wenn es unsere dringende Pflicht wäre. Wir haben Probleme damit, anders zu sein. Es fällt uns leichter, mit der Masse zu gehen, Mainstream, und mit der Strömung zu schwimmen. Es ist ja so einfach zu schweigen, wenn wir uns in einem widrigen theologischen Klima befinden. Wir sind versklavt und wagen nicht, mit der Minderheit für die Wahrheit zu stehen. Mit der Minderheit für die Wahrheit. Wir haben die Fähigkeit verloren, zornig zu sein. Wir befinden uns in dem traurigen Zustand, wo wir über nichts mehr zornig werden können. Frage: Gibt es einen heiligen Zorn in der Bibel? Natürlich. Gott selber hat gezürnt über den Götzendienst in der ganzen Heilsgeschichte. Der Herr Jesus hat gezürnt über die Räuberhöhle, also den Tempel, der zur Räuberhöhle gemacht wurde, durch die ganzen Wechsler und Krämer und alles, was da war. Es gibt aber auch einen unheiligen Zorn, der den anderen zerstört. Das soll nicht sein. Der Zorn soll auch zurechtbringen, soll zur Buße leiten, zur Erkenntnis der Sünde führen und zur Umkehr. Weiter zitiere ich William MacDonald, er sagt: Jay Adams lag völlig richtig, als er sagte, in einigen Kreisen ist die Furcht vor Kontroversen so groß, dass die Prediger und die ihnen folgenden Gemeinden bereit sind, für den Erhalt des Friedens jeden Preis zu zahlen und sogar die Wahrheit Gottes aufzugeben. Friede ist ein biblisches Ideal, Reinheit ebenso. Der Friede der Gemeinde kann niemals zu dem Preis der Reinheit der Gemeinde erkauft werden. Versteht ihr? Hier Friede, da Reinheit. Das muss zusammengehören. Ein solcher Preis wäre zu hoch, wenn der Friede erkauft wird auf Kosten der Reinheit der Gemeinde. Natürlich gibt es keine absolut reine Gemeinde. Ja, wir verstehen William MacDonald hier schon richtig. Aber es geht trotzdem um das Ideal, die Gemeinde soll möglichst dem Leib Christi ähneln, ja, schon insofern rein sein von Sünde und Irrlehre. Und weiter sagt er: Ökumenismus und Toleranz sind heute 2 große Schlagworte. Lasst uns alle zusammenkommen. Tue und sage nichts, was die Sache zum Scheitern bringen könnte. Dogmen, also Lehren, trennen, Liebe eint und Einheit brauchen wir. So wird heute gesagt. Was wir aber wirklich brauchen, so sagt er abschließend, das ist der entschiedene Kampf für unseren Glauben, für den biblischen Glauben, wenn er angegriffen und verleugnet wird. Wir wollen tolerant sein, wenn es um unwesentliche Bereiche geht, aber eine heilige Intoleranz zeigen, wenn es um die Wahrheit Gottes geht. Mit Luther wollen wir sagen, hier stehe ich und kann nicht anders. Und eben nicht, hier stehe ich und kann auch anders. Wenn Luther das gesagt hätte, hätten wir nie eine Reformation, nie eine Rückkehr zum Wort Gottes gehabt. Meine Frau und ich haben, als die Angriffe auch bei uns so zunahmen, einmal diesen neuen Luther-Film angeschaut. Der ist gar nicht so schlecht, haben wir gedacht, im Unterschied zu diesem Film Die Passion, der ja sehr katholisch, mystisch und sehr blutrünstig ist. Aber dieser Luther-Film zeigt immerhin, dass Luther und auch die Fürsten damals bereit waren, ihren Kopf im wörtlichen Sinne hinzuhalten für den biblisch-evangelischen Glauben. Auch bei allen Irrtümern, die auch bei Luther anhaften, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Aber sie waren bereit, sogar ihr Leben zu geben für die Wahrheit, die sie erkannt hatten. Haben wir heute noch diesen Mut, diese Kraft, diese Zuversicht? Ich will jetzt nicht sagen, dass es soweit kommen muss, aber wir wissen auch nicht, was kommt. Ich habe, glaube ich, letztes Mal schon erwähnt, wenn diese Gesetze hier schlimmer werden, die Antidiskriminierungsgesetze, dann wird unserem Glauben wesentlich mehr abverlangt als jetzt, wenn wir Sünde und Irrlehre noch klar beim Namen nennen. Und wenn wir sagen, es gibt nur einen einzigen Weg zu Gott, dem Vater, nämlich unseren Herrn Jesus Christus. Das kann in der Endzeit und im antichristlichen Welteinheitsreich mit dem Zentrum wahrscheinlich in Europa nicht anerkannt werden. Aber da wollen wir umso mutiger widerstehen, den Herrn bitten um Kraft. Und deshalb möchte ich auch jetzt noch mit uns beten und wir erheben uns dazu. Lieber Herr Jesus Christus, wir stehen in schweren Zeiten und kämpfen. Und jeder, der den Mund aufmacht und dich klar bekennt, erlebt das zunehmend. Und wir bitten dich, Herr, schenk uns Kraft, schenk uns deine Gnade, auch deine Liebe, Herr, um dich zu bezeugen den Menschen, solange es noch Gnadenzeit ist. Schenk noch, dass wir vielen deine Botschaft weitersagen können. Öffne du Türen und Herzen, Herr, auch in unserer Umgebung, auch in Wiesbaden und da, wo jeder von uns steht. Und wenn die Kämpfe härter werden, schenke uns mit Liebe und Wahrheit zu streiten, auf der Grundlage deines Wortes. Nicht mit Gewalt, sondern mit deinem Wort. Und dazu rüste uns aus, auch mit der Kenntnis deines Wortes und mit der Kraft deines Geistes, dir zu dienen und den Menschen ein Segen zu sein. Und schenke uns noch Gnadenzeit. Du kannst auch diese Gesetze noch zurückhalten, wenn es dein Wille ist. Aber du kannst auch deine Gemeinde zurüsten, wenn die Verfolgung beginnen sollte, auch in unserem Land. Herr, sei uns nahe und stärke die, die bereits verfolgt werden in Schweden und anderen Ländern, um deines Evangeliums willen. So sei du gnädig, Herr, und segne uns. Amen. Amen. Bitte nehmt Platz, liebe Geschwister. Ich darf noch kurz auf den Büchertisch hinweisen. Dann wird nach einem Lied Bruder Esslinger noch etwas sagen. Ich habe diesmal alle meine Schriften oder fast alle meine Schriften mitgebracht. Deshalb konnte ich auch von jeder Schrift oft nur ein oder zwei Exemplare mitnehmen, weil man sonst hier zu wenig Platz gehabt hat. Denn es sind nicht alle von mir geschrieben, keine Angst. Das wäre jetzt also etwas übertrieben. Aber ich habe hier also auch die Logos-Reihe komplett dabei, wo verschiedene Autoren mitgewirkt haben. Etwa hier der Bruder Thomas Zimmermanns mit einem sehr wichtigen, aktuellen Buch. Ich habe es gerade auch am Schluss erwähnt. Er ist ja Jurist, gläubiger Jurist. Und er schreibt über das Thema Christen unter Druck. Kommt eine Christenverfolgung in Europa? Sehr aktuell, ist jetzt gerade noch rechtzeitig gedruckt worden. Wir wissen nicht, wann diese Bücher verboten werden, auch bei uns im Land. Das hängt jetzt auch von den Gesetzesentscheidungen im Bundestag in den nächsten Tagen und Wochen ab. Auch zum gleichen Thema, ich habe das parallel dazu geschrieben und veröffentlicht, von mir selber ein Büchlein, Europa, das wiedererstehende Römische Reich?